7:30, 7:30, Benedikt Sauer begrüßt Sie zum Morgengespräch. Er gilt als Pionier und wichtigster Vertreter der Alpenforschung, Werner Betzing. Der Kulturgeograf, der an der Universität Erlangen-Nürnberg lehrt, hat mehr als 250 Publikationen zum Alpenraum vorgelegt und Wissenschaftler, Politiker sowie NGOs beeinflusst. Reinhold Mesner sagt, er verdanke Betzing, dass sich sein Interesse von den Gipfelregionen auf die Menschen in den Alpen verschoben habe. Gestern wurde Betzing zum 65. Geburtstag vom Land Tirol auf Anregung der Alpenschutzinitiative Zipra geehrt. Betzing sieht einen Trend zur zunehmenden Verstädterung in den Alpen. Ich habe ihn eingangs gefragt, worauf er dies zurückführt.
Die ist auf die zentrale Lage der Alpen mitten im Herzen Europas zurückzuführen. Die Alpen liegen ja genau mitten zwischen 12 großen, sehr dynamischen Metropolen Europas. Man denkt nur an München oder Mailand oder Venedig oder Zürich oder Genf oder Marseille, Wien. Und diese Städte üben einen sehr starken Druck auf die Alpen aus. Sie wachsen, sie breiten sich aus, haben bereits die Alpen erreicht und üben jetzt Druck auf das Alpeninnere aus, indem diese Verstädterung immer weiter von den Rändern Richtung Alpenzentrum geht.
Sie haben vor kurzem einmal gesagt, es wachsen auch die Ballungsräume entlang der Transitachsen. Worauf ist das vor allem zurückzuführen?
Die moderne Entwicklung ist gebunden an den Verkehr, an eine sehr gute Erreichbarkeit. Und da, wo das Relief steil wird, werden die Straßen teuer, wird die Fahrzeit lang, wird es im Winter problematisch. Das heißt, die gute und optimale Erreichbarkeit ist nur in den tiefen Tallagen entlang der Transitautobahnen gegeben, wo es flach ist. Und da haben wir die starke Verstädterung. Man kann es im Raum Tirol ja sehen, von Kufstein bis Innsbruck, dieses fast durchgehende Siedlungsband, was sich da entwickelt. Das ist typisch auch für andere große inneralpine Tallagen, die halt eine starke Tendenz zur Verstädterung haben, entlang der sehr gut erreichbaren Verkehrsachsen.
Daraus ergibt sich eine Problematik der wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbelastung.
Ja, ganz klar. Die Funktion des Lebensraums wird hier in Mitleidenschaft gezogen durch die Verkehrsfunktion, aber auch durch die Funktion als Wirtschaftsstandort. Wir haben ja inzwischen an jeder Autobahnabfahrt große Gewerbegebiete, die mit internationalen Firmen besetzt werden, weil die Rahmenbedingungen durch die Gemeinden gut sind. Aber diese Betriebe könnten überall in Europa liegen, überall dort, wo sie optimal erreichbar sind. Sie haben in den Alpen eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber nehmen Platz weg und das verschärft die Nutzungskonkurrenzen. Und dann ist die Frage, was bleibt bei der Wohnnutzung übrig? Die Tendenz ist Verkehrsachse, Gewerbegebiet, Industriegebiet und das zulasten der Wohnnutzung und der Landwirtschaft.
Ist die Verstädterung in den Alpen vor allem deshalb problematisch, weil gleichzeitig eine Entsiedelung von entlegeneren Gebirgsräumen, Nebentälern stattfindet?
Ja, das ist meine These. Die Alpen entwickeln sich heute auf der einen Seite modern und moderne Entwicklung heißt konzentriert auf die Talräume. Und wo sie sich nicht modern entwickeln, da gehen die Alpen als Wirtschafts- und als Lebensraum kaputt. Da entsiedeln sie sich, da bricht die Landwirtschaft zusammen, da bricht das dezentrale Handwerk zusammen, da hat der dezentrale Tourismus kaum Chancen. Und abseits von diesen beiden Tendenzen, einmal Verstädterung der Talgebiete und Entsiedlung der eigentlichen Gebirgsräume, haben wir nur einige Tourismuszentren im Hochgebirge, die dann so eine Art quasi ortlose Identität à la Heideland inszenieren. Das ist dann die touristische Monofunktion im eigentlichen Hochgebirge, aber doch nur an ausgewählten Orten und keineswegs flächenhaft. Ich habe das mal berechnet, etwa 300 Gemeinden sind Tourismusgemeinden im monofunktionalen Sinne. Das sind 5% aller Alpengemeinden, nicht mehr. Also es ist keineswegs so, dass dieser Tourismus flächendeckend wäre.
Welchen Stellenwert hat der Tourismus als Wirtschaftsfaktor in den Alpen?
Ganz grob gesagt kalkuliere ich ihn auf 15% der Arbeitsplätze. Das ist nicht wenig, aber es ist keineswegs die dominierende Wirtschaftskraft, wie man heute oftmals sagt. Die Zahl der Arbeitsplätze im zweiten Sektor, Gewerbe, Industrie, Bauwirtschaft beträgt derzeit etwa 35%. Das ist das, was immer übersehen wird. Das hängt daran, dass man normalerweise die Alpen erst ab 1000 Höhenmeter beginnen lässt. Dann schließt man die gesamten tiefen Tallagen, die stark verstädtert sind, wo sehr viele Menschen leben, wo es sehr viele Arbeitsplätze gibt. Diese tiefen Tallagen werden ausgeschlossen und auf diese Weise kriegt man halt ein verzerrtes Alpenbild. Wenn man aber die tiefen Tallagen mit drin lässt, wie es ja auch die Alpenkonvention richtig macht, dann ist es keineswegs so, dass der Tourismus die dominante Position bei der Wirtschaft hat und nur in manchen Regionen, vor allen Dingen in Seitentälern, abseits der großen Hauptachsen, dort kann man sagen, ist der Tourismus dann in bestimmten Regionen eine dominierende Wirtschaftskraft.
Die jüngste Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, hängt die mit einem Mainstream der Wirtschaftspolitik zusammen?
Das ist eine Verschärfung, dass wir ab den 2000er Jahren ganz klar ein neoliberales Denken haben. Im Rahmen des neoliberalen Denkens, wo alles über den Markt geht, guckt man sehr stark auf die großen Metropolen. Die Metropolen sind quasi die konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandorte. Die Peripherien gelten überhaupt nichts mehr. Früher waren die Peripherien im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heute sind die Metropolregionen das Modell für das neue Europa, für das neue neoliberale Europa. Und da entstehen jetzt Tendenzen, nicht in Österreich, wenig in Südtirol, aber zum Beispiel in der Schweiz, wo man sagt, das ist zu teuer, das Berggebiet zu erhalten. Das kostet uns zu viel Geld für zu wenig Leute. Der volkswirtschaftliche Effekt ist zu gering. Und dann spricht man von alpiner Brache und stellt die Forderung auf, von bestimmten Wirtschaftskreisen aus, dass der schweizerische Staat die Förderung des Alpengebietes zurückfahren sollte und das Geld dafür lieber in die Konkurrenzfähigkeit von Zürich und Genf und Bern und Basel stecken müsste, weil die ja mit Hongkong und New York und mit anderen Metropolen auf der Welt konkurrenzieren müssen.
Gibt es Ihrer Beobachtung nach ein wachsendes Interesse an einer zentralen Alpenressource, ich meine das Wasser?
Ja, das sehe ich ganz klar. Vor allem, wenn man die Prognosen sieht, dass das Wasser wahrscheinlich die Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts wird, dass wir gerade in Mitteleuropa im Sommer eine ausgeprägte Trockenheit kriegen. Das heißt, der Wasserbedarf wird noch viel höher. Die Trockenheit ist ja im mediterranen Raum bereits da, praktisch in Oberitalien. Es ist ja im Sommer bereits knochentrocken, genauso im Rhonetal in Südfrankreich. Da ist der Bedarf an Trinkwasser auf den Alpen bereits heute sehr hoch. Das wird in Zukunft von der Nordseite ebenfalls sehr stark ansteigen. Und da sehe ich einen ganz starken Konflikt, dass der Anspruch von außeralpinen Kräften auf das alpine Wasser, dass der praktisch sich noch sehr stark steigern wird, dass die Alpen tendenziell zu einem Wasserschloss Europas, zum Hochspeicher Europas umgebaut werden.
Die Alpenkonvention, die Sie angesprochen haben, böte ja eine Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung, ja, durchaus auch als Leitlinie für Förderpolitik. Ja. Wie sehen Sie den Stellenwert der Konvention?
Die Alpenkonvention ist meines Erachtens ein sehr wichtiges, ein zentrales Instrument für den gesamten Alpenraum. Sie hat die Schwierigkeit, dass sie keine Geldmittel hat und von daher quasi nur Ansprüche formulieren kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, es hängt ja immer noch ein Stück weit nach, dass sie vom Beginn der Entstehung her als ein Umweltinstrument wahrgenommen wurde, was die aber nicht ist. Sie ist mehr. Sie ist ein Modell, eine Zielsetzung für eine integrative Entwicklung der gesamten Alpen, Vernetzung Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft. Das ist teilweise noch nicht deutlich genug durchgedrungen, aber das ist unverzichtbar, damit die Alpen eine Zukunft haben können.
Die Europäische Union hat im Dezember die neue Förderstrategie Makroregion Alpen auf den Weg gebracht. Da wird das Alpenvorland mit seinen großen Metropolen in eine Alpenraumstrategie integriert sozusagen. Werden da nicht Räume mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken miteinander verwoben?
Das ist mein zentraler Kritikpunkt, dass wir zwei extrem unterschiedliche Räume haben. Den Raum um die Alpen herum, der durch große Metropolen geprägt ist. Und diese Metropolen werden bis 2030 nach einer Prognose von Eurostat doppelt so stark wachsen wie der europäische Durchschnitt. Das sind mit die dynamischsten Räume, die wir in ganz Europa haben. Und dann der Alpenkernraum, vertreten von der Alpenkonvention, der durch diese doppelte Entwicklung von Verstädterung unten und Entsiedlung oben geprägt ist. Wir haben heftige Nutzungskonkurrenzen, heftige Konflikte, die müssen geordnet werden. Für den Alpenraum selbst wäre die Entwicklungsaufgabe das Zentrale. Und beides anzuerkennen, das sind zwei unterschiedliche Teilräume, die brauchen zwar die Zusammenarbeit, aber so, dass nicht der eine Teilraum den anderen dominieren kann. Das ist die große Gefahr, die ich sehe, diese mögliche Dominanz der außeralpinen Städte. Die sind viel, viel zahlreicher von der Einwohnerschaft her, die sind viel wirtschaftsstärker als der Alpenraum, die sind politisch viel besser organisiert und stärker organisiert. Allein wenn man die Zahl der Regionen nimmt, die da quasi außeralpin liegen oder randalpin liegen, ist die Dominanz über die Alpenregionen sehr stark ausgeprägt. Und wenn man aber eine Lösung findet, dass der Außenraum nicht den Kernraum dominieren kann, dann könnte man auf dieser Grundlage ein Zusammenarbeiten auf eine sinnvolle Weise organisieren.
Werner Betzing, der Doyen der Alpenforschung. Zum 65. Geburtstag wurde er vom Land Tirol geehrt. Auch Reinhold Mesner überbrachte Glückwünsche. Das war das Morgengespräch. Hier geht's weiter mit dem Pressespiegel. Benedikt Zauer verabschiedet sich.